Männermedizin. Was kann man tun für eine längere Lebenserwartung? Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihre Sendung, in der wir aktuelle Themen auf den Tisch bringen und in der Sie Ihre Fragen und Erfahrungen mit einbringen können. Mein Name ist Bodo Klose und ich begrüße Sie aus dem Radio Horeb Studio in Ravensburg. Warum ist das so, dass Männer früher sterben als Frauen? Nach jüngsten Statistiken liegt die durchschnittliche Lebenserwartung bei Männern in Deutschland bei 77 Jahren. Frauen leben im Schnitt 5 Jahre länger. Liegt das an biologischen Voraussetzungen oder am Stress im Leben, mit dem Männer anders umgehen als Frauen? Oder sind Männer resistenter, wenn es darum geht, etwas für die eigene Lebensqualität und Gesundheit zu tun? Vielleicht etwas von all dem. Uns interessieren die möglichen Gründe, warum Männer früher sterben als Frauen. Uns interessiert dann aber freilich auch, was man dafür tun kann, dass er eine längere Lebenserwartung haben kann. Gut, keiner weiß, ob nicht einmal ein Unfall passiert oder eine Erkrankung, gegen die auch mit dem bis dahin besten Lebensstil kein Kraut gewachsen ist. Uns geht es hier aber um die am häufigsten bei Männern auftretenden Krankheiten, wie Herz-Kreislauf-Problemen oder Krebs, gerade im Bereich der Prostata, gegen die Mann mit einem gesunden Lebensstil und anderen Dingen sehr wohl und vor allem vorbeugend etwas tun kann. Was kann man also tun, um seine Lebenserwartung zu verlängern? Eine Frage, die, wie ich weiß, auch Frauen interessiert. Und eine Frage, die wir uns gemeinsam mit dem Mediziner Dr. Volker Brandes stellen. Dr. Brandes ist Facharzt für Urologie. Er ist seit 25 Jahren ärztlich tätig, 10 Jahre in der Klinik und seit 15 Jahren mit eigener Praxis. Er ist verheiratet, hat 2 Kinder und lebt in Hamburg. Und von dort ist er uns auch zugeschaltet. Grüß Gott, Dr. Brandes.
Ja, hallo, Herr Klose.
Ja, ein bisschen habe ich Sie schon vorgestellt. 2 Dinge möchte ich zu Ihrer Person noch ansprechen. Zum einen engagieren Sie sich im Leiterkreis der Christen im Gesundheitswesen. Dort ging gerade letzte Woche der 3. christliche Gesundheitskongress in Kassel zu Ende. Wie viele Menschen nahmen denn daran teil? Was waren das für Menschen? Und können Sie ein für Sie thematisches Highlight des Kongresses nennen?
Ja, also der Kongress fand statt in Kassel und es kamen über 1200 Leute, vornehmlich Beschäftigte im Gesundheitssystem, die irgendwie was mit Patienten zu tun hatten. Aus allen Berufsgruppen, natürlich war auch meine Berufsgruppe dabei, die Ärzte mit 25% circa. Es kamen Leute, die im Krankenhausseelsorgedienst auch tätig waren und aus, wie ich schon sagte, aus allen möglichen Berufsgruppen. Das Tolle war, dass wir natürlich auch in Einheit, auch in geistlicher Einheit in den unterschiedlichen Konfessionen dort diesen Kongress erleben konnten. Das hat mich besonders gefreut. Christen im Gesundheitswesen ist ja nur ein Veranstalter, sozusagen ein Mitorganisator, aber diese Gruppe, zu der ich gehöre, hat sich auch auf die Fahnen geschrieben, konfessionsverbindend zu arbeiten. Und das war für uns natürlich auch, dieser Kongress, ein fest gelebter Ökumene. Und da ging es natürlich darum, die guten Aspekte des christlichen Glaubens auch in die Medizin wieder zurückfließen zu lassen, also ein Signal zu setzen in dieser Gesellschaft, dass die Christen da unbedingt etwas zu sagen haben und auch zu tun haben, wie es ja in der Historie auch schon deutlich wurde. Moderne Medizin ist ja maßgeblich durch Mönche und Ordensschwestern auch im Mittelalter entwickelt worden, das muss man auch sagen. Sie fragten, was mich besonders angesprochen hat. Die letzte Plenumssitzung hatte das Thema Schutz des ungeborenen Lebens. Das hat mich besonders bewegt. In einer Podiumsdiskussion saß auch ein behinderter Pädagoge mit in der Reihe der Diskutanten und der sagte, schauen Sie sich mal mein Leben an. Ich wäre unter der heutigen Gesetzgebung gar nicht da, aber mein Leben ist lebenswert. Und er war sehr stark körperbehindert und hatte eine Behinderung ähnlich der Kontergan-Behinderung, war aber eine genetische Ursache. Und er sagte, ich habe so ein erfülltes Leben. Er hat sogar eine Kindertagesstätte in Hamburg geleitet und machte jetzt ganz kreative Dinge. Dann hat der CDU-Politiker Hubert Hüppe auch sein Engagement für das ungeborene Leben zum Ausdruck gebracht. Und ich war ganz beeindruckt, dass es solche Politiker gibt, die das Fähnlein hochhalten, dass wir wirklich den Menschen schützen müssen und ein Ja sagen müssen zum Leben. Das ist ja nur ein Thema gewesen, hat mich aber sehr berührt. Ja, viele andere auch, natürlich. Es war ein Highlight.
Ein Highlight für Sie, wunderbar. Zu Ihrer Biografie gehört auch, dass Sie Patientengottesdienste in Hamburg organisieren. Was ist denn das, ein Patientengottesdienst?
Ja, wir sind da so ein bisschen reingestolpert, haben mal angefangen, unter uns Ärzten uns zu überlegen, ob man nicht so die Gedanken einer christlichen Heilkunde mit den Patienten austauschen sollte. Es gibt ja in der Heiligen Schrift ganz viele Informationen zur Heilkunde. Ja, Sprüche Salomos sind schon, doch haben ganz viele Aspekte der psychosomatischen Medizin vorweggenommen. Und im letzten Jahrhundert ist die psychosomatische Medizin entwickelt worden. Und wenn wir jetzt sehen, was in der Heiligen Schrift schon vor 3000 Jahren steht, dass ein fröhliches Herz gute Besserung empfängt und dass ein trauriges Herz das Gebein ausdörrt, das ist ja Psychosomatik pur. Dann gibt es ganz viele Daten, dass Kirchenbesucher, in Amerika hat man das mal untersucht, 8 Jahre länger leben, die regelmäßig in die Kirche gehen als Patienten, oder nicht Patienten, als Kirchbesucher, die sozusagen sehr selten oder gar nicht hingehen. Das ist ja schon hochsignifikant, dass ein Verhalten so viel an Lebenserwartung bringt. Und diese Daten haben wir einfach mal ausgetauscht, zusammengestellt, so einen kleinen Vortrag. Die Patienten kamen und hatten großes Interesse und kamen immer mehr und unsere Praxisräume waren zu klein geworden. Und dann dachten wir, das Interesse, das ist ja erstaunlich, das müssen wir irgendwie hineinfließen lassen, wieder in die Kirchen zurück der Umgebung. In der Nähe meiner Praxis gibt es eine evangelische, eine katholische, eine baptistische Gemeinde. Und dann haben wir die Pastoren mal angefragt, können Sie sich vorstellen, dass wir mal einen Patientengottesdienst machen? Der soll gestaltet werden von den Ärzten und Patienten, also wie Glaube und Medizin zusammenwirkt und helfen kann und trösten kann. Das soll denn da auch zum Ausdruck kommen. Ein Segnungsteil ist immer dabei. Und dann sagten die Theologen, also die Pastoren der Umgebung, das können wir uns gut vorstellen, herzlich willkommen. Und so sind wir angefangen. Und am ersten Abend waren gleich 60 Patienten da und jetzt treffen wir uns mit 120 bis 150 Patienten aus allen möglichen Konfessionen. Ärzte sind dabei, die das mitorganisieren, 19 an der Zahl jetzt aus allen möglichen Bereichen der Medizin. Und wir haben schon letztes Jahr die große Freude gehabt, dass wir im Hamburger Michel, das ist ja die größte und schönste Kirche in Hamburg, mit 400 Patienten einen Patientengottesdienst feiern konnten. Das war für mich ein wirkliches Highlight meines Lebens.
Okay, kommen wir zum Thema. Es geht um die Männer.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass ein Mann, also ein Thema wird sicher das Thema Vorsorge sein, denn fällt es Männern denn schwerer als Frauen überhaupt zur Vorsorge zu gehen? Das könnte ich mir vorstellen, dass das ein Knackpunkt sein könnte.
Ich denke, dass die Ängste beziehungsweise auch das Unangenehme, was Männer vielleicht in der Vorstellung haben, sie abhält von der Vorsorge. Es gibt Daten, dass nur 20% der Männer die Vorsorge in Anspruch nehmen. Bei den Frauen ist es deutlich höher, mindestens doppelt so hoch. Und wir gehen mit unserem Auto anders um als mit unserem Körper. Wir gehen regelmäßig in die Kontrolle mit dem Fahrzeug, aber der Körper braucht halt auch seine Kontrolle. Und wichtig ist natürlich, dass wir frühzeitig das Prostatakarzinom entdecken oder das Dickdarmkarzinom, um zwei Beispiele zu nennen, und haben eine super Heilungschance.
Also Karzinom, Krebs.
Ja, die Krebsarten kann man ja frühzeitig entdecken und dann entsprechende Therapien einleiten und eine Heilung erreichen. Ansonsten sind das ja böse Tumoren, die das Leben begrenzen. Und insofern kann man nur sagen, Vorsorge ist ganz wichtig.
Vorsorge ist eigentlich auch gewünscht von den Krankenkassen. Bei Männern ab dem 45. Lebensjahr soll man alle 5 Jahre zur Vorsorge gehen. Aber trotzdem gehen nur 20% der Männer zur Vorsorge. Warum ist das so? Haben die Angst vor so einer Untersuchung?
Also ja, ich denke, dass
oder Bedenken oder und ist es könnte das unangenehm werden?
Häufig denken die Männer, sie werden rektal untersucht, da wird der Finger des Arztes, muss ja die Prostata tasten oder auch den Darm tasten. Wenn einem das nun so sehr unangenehm ist, kann man auch dem Arzt sagen, das möchte ich nicht. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten zu gucken, ob die Prostata vergrößert ist oder ob da was Böses unterwegs ist in der Prostata. Da könnte man immer auf den Patienten auch eingehen. Ich denke, man sollte die Angst überwinden als Mann. Ganz wichtig ist mir in diesem Zusammenhang auch der PSA-Wert, dass ein Mann ab 40 weiß, wie hoch sein PSA-Wert ist. Das ist ja ein Tumormarker, über den man ein Karzinom, also einen bösen Tumor der Prostata, frühzeitig entdecken kann. Und wenn man ihn frühzeitig entdeckt, kann man gesund werden durch eine Operation oder durch andere Maßnahmen. Also der PSA-Wert ist da der große Punkt, den müssen wir wissen. Und wenn der höher als 1 ist, müsste man ihn sogar jedes Jahr kontrollieren lassen oder noch engmaschiger, um zu sehen, steigt er weiter an, ist die Gefahr da, dass da doch ein Karzinom sich auf den Weg macht. Und ich glaube, dass wir Männer da in die, wie die Hamburger sagen, in die Puschen kommen müssen, in die Hausschuhe kommen müssen und etwas tun müssen für uns. Dieser Wert, den muss man ja selber bezahlen. Das lohnt sich aber, diese 21 Euro circa zu investieren, um diesen Wert zu wissen.
Also da schon ab 40 diese Untersuchung machen zu lassen. Und wenn der Wert unter 1 ist,
dann kann man alle 2 Jahre diesen Wert kontrollieren lassen. Bleibt der in dieser Ebene, auf dieser Ebene, dann ist eigentlich nicht damit zu rechnen, dass ein Prostatakrebs wächst. Steigt der von Mal zu Mal deutlich an, dann muss man schon, bevor dieser Wert die 4er-Grenze erreicht, eine Biopsie machen, eine Probeentnahme aus der Prostata, um das Gewebe zu untersuchen, ob da nicht doch ein Karzinom vorhanden ist. Denn wir wissen, dass, wenn der Wert 4 ist, ungefähr 30% der Männer schon einen Prostatakrebs haben. Also deutlich vorher nachdenken. Und der Urologe guckt ja nicht nur den Wert an, macht eine Ultraschalluntersuchung der Prostata, tastet sie in der Regel, die Konsistenz, die Größe, die Weichheit des Gewebes, all das geht natürlich ein. Ganz wichtig ist aber auch die Anstiegsgeschwindigkeit über die Jahre und Monate dieses Wertes. Also mit dem können wir ganz viel anfangen. Und ich behandle ja ganz viele Männer. Wir retten diesen Männern das Leben, indem wir einfach nur gucken, wie ist der PSA-Verlauf in Zusammenhang mit der Größe der Prostata. Und die sind heilfroh, wenn dann der böse Feind besiegt ist, wenn wir ihn denn gefunden haben.
Mhm. Und dieser PSA-Wert, spricht der vor allem für den Prostatakarzinom oder sind da andere Krebsarten auch damit erkennbar oder erahnbar?
Ja, das ist eine gute Frage. Der Wert heißt ja prostataspezifisches Antigen. PSA gibt's nur von der Prostata produziert. Das ist ein Antigen, was die Prostata selbst herstellt. Es gibt natürlich andere Krankheiten, die auch zu einer Erhöhung führen, wie die Entzündung der Prostata. Aber wenn man die Entzündung behandelt hat, muss der Wert wieder runtergegangen sein. Also insofern kann man an diesem Instrumentarium PSA sehen, was los ist, ob da eine Entzündung auch in der Prostata eine Rolle spielt oder ob es doch mehr für einen bösen Tumor spricht. Es ist nicht nur Tumormarker, sondern auch Entzündungsmarker, ne, dieser Wert.
Und für andere Krebsarten gäbe es dann aber andere Werte?
Gibt es andere Werte, gibt es andere Verfahren, natürlich andere diagnostische Möglichkeiten. Wir als Männer müssen wir auch an das zweithäufigste, das Prostatakarzinom ist das häufigste Karzinom des Mannes. Das muss man sich mal wirklich merken, 60.000 Neuerkrankungen im Jahr, 15.000 Männer sterben pro Jahr am Prostatakrebs. Dann gibt es das zweithäufigste, ist das Bronchialkarzinom. Die Raucher sind da besonders betroffen. Und dann das dritthäufigste Karzinom des Mannes ist das Dickdarmkarzinom. Und da sollten wir ab 55 uns den Dickdarm spiegeln lassen, um auch Vorstufen eines bösen Tumors zu entdecken. Das zahlt die Kasse ab 55. Man muss es natürlich auch machen, wenn man Blut im Stuhl hat, muss man auch den Dickdarm spiegeln. Aber wenn bisher nichts aufgetreten ist, ab 55 sollte man das unbedingt machen.
Mhm. Okay, dann das ist also eine konkrete Vorsorge, die man treffen kann, die ab bestimmtem Alter auch von den Krankenkassen finanziert ist. Und die Ärzte wissen das auch, da weiß der Hausarzt Bescheid, denke ich mal.
Ja, genau.
Und nehmen wir als Beispiel Prostatakarzinom. Wenn man das wirklich früh entdeckt, dass da was am sich entwickeln ist, was sind das dann schwere Maßnahmen, die man ergreifen muss? Oder gibt es da heute Methoden, die das relativ schnell beheben können?
ja, schnell beheben, schon in gewisser Weise, aber es ist auch ein eingreifendes Ereignis für den Mann. Es gibt ja die operative Methode, dass man die gesamte Prostata, wenn dann Krebs vorhanden ist, entfernen muss und die Blase an die Harnröhre wieder annähen muss. Man erhält den Schließmuskel dabei, das können die Operateure heute schon sehr gut, sodass die Kontinenz, also das, die Schließfunktion der Blase auch erhalten bleiben kann. Auch die Potenz spielt ja eine Rolle. Der Potenzverlust war da vor Zeiten noch eigentlich regelhaft, weil man Nerven noch nicht schonen konnte. Das kann man aber operativ heute auch machen, die an der Prostata entlanglaufen und für die Erektion zuständig sind. Also da hat die anatomische und chirurgische Kunst doch zugenommen, sodass wir sehr gute Ergebnisse haben durch die radikale Prostata-Entfernung und können in der Regel dann den Mann, der betroffen ist, der ein Karzinom hatte, was wirklich nur auf die Drüse bezogen, wuchs, noch nicht gestreut hat, heilen durch die Operation. Ein anderes Verfahren wäre auch die Bestrahlung, gibt mehrere Bestrahlungsmöglichkeiten. Beide sind relativ gleichwertig, beide Verfahren, natürlich mit unterschiedlichen Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen verbunden. Aber wir haben tolle Möglichkeiten, den Mann wieder gesund zu kriegen, tumorfrei zu bekommen.
Komm mal, legen wir unser Thema mal in eine andere Richtung. Also wir haben diese verschiedenen Karzinomgeschichten, die sich beim Mann entwickeln können. Gerade beim Dickdarmkarzinom, da fällt, denke ich, kann ich mir gut vorstellen, beim Bronchialkarzinom, okay, das sind Raucher, vielleicht auch Passivraucher, wobei auch Nichtraucher, wie ich weiß, auch diesen Krebs schon bekommen haben. Aber die, der Dickdarm, diese Geschichte, das hat für mich oft auch mit der Psyche des Menschen oder des Mannes zu tun. Können wir gerade mal über den psychischen Bereich ein bisschen sprechen? Warum sind denn vielleicht auch gerade im Vergleich zu Frauen Männer ja psychisch anfällig, dass es sich dann auch psychosomatisch auswirkt?
Also grundsätzlich die Psyche beim Dickdarmkarzinom, da kenne ich die Datenlage nicht so gut. Wir wissen, dass Bewegungsmangel ein großer Faktor ist. Oder andersrum gesagt, wer sich bewegt, wer moderat Sport treibt, kann das Dickdarmrisiko, das gilt auch für die Frauen, um 50% senken. Also man muss eine Kultur der Bewegung wieder etablieren. Wir wissen, dass beim Prostatakarzinom fettreiche Ernährung natürlich über Jahrzehnte auch die das Entstehen des Karzinoms begünstigt. Also man kann durch gesunde Lebensführung, und das heißt natürlich vernünftig zu essen, fettarm zu essen, das, was wir kennen, die gute mediterrane Diät, da machen uns die mediterranen Völker was vor, uns daran zu halten, auch vom Gewicht her, da kommen wir noch zu einem anderen großen Faktor. Die meisten Männer sterben ja nicht am bösen Tumor, sondern an Herzinfarkten oder Schlaganfällen. Das ist ja die häufigste Todesursache des Mannes. Und dann muss man mal gucken, woran liegt denn das? Der Mann ist in der Regel anders, mehr, ist übergewichtiger als die Frau in der Regel, rein statistisch. Und er hat eine recht ungünstige Fettverteilung. Er entwickelt ja so einen kleinen Bauch. Und in dem Bauch das Eingeweidefett, das ist das große Risiko für die Kranzgefäße, für die Herzgefäße, für die Halsgefäße, also in Bezug auf Schlaganfall und Herzinfarkt relevant.
Das bedeutet also, das Fett lagert sich an auf verschiedenen Ebenen. Und ich habe hier mal sowas gesehen, wenn jemand 10 Kilogramm Gewicht abnimmt, das ist eine Tabelle, die mir vorliegt, dann senkt sich sein Blutdruck. Weil wir also immer um bestimmte Werte, also und dadurch, wenn sich der Blutdruck senkt, das reduziert die Muskelmasse um 25%.
Des Herzens, ne? Die Muskelmasse des Herzens. Also nicht die Muskelmasse des Körpers, die Skelettmuskulatur. Okay. Wenn man Gewicht abnimmt, hat von einem übergewichtigen Status ausgehend, nicht von einem Idealzustand ausgehend, dann hat das enormen Einfluss. Wir haben, was ich schon sagte, Blutdruck geht runter um ca. 15 Millimeter Hg, es gehen die Fette runter, wir kennen die Triglyceride, Cholesterin, das schlechte und das gute Cholesterin. Alles wird verändert im Sinne des der guten Veränderung und es senkt auch das Risiko, eine Zuckererkrankung zu bekommen, um immerhin 50%, also 50% wird dieses Zuckerrisiko gesenkt, eine Zuckererkrankung zu bekommen. Auch die Leistungsfähigkeit und Auch die Lebenserwartung wird beeinflusst. Die Lebenserwartung allein durch 10 Kilogramm Gewichtsverlust liegt ungefähr in der Zunahme der Lebenserwartung bei 3 Jahren. Das ist schon toll, dass man durch eine natürlich langfristig angelegte Maßnahme enorme Veränderungen seiner Gesundheit erfährt. Ein Punkt müsste man noch sagen zu diesem Bauchfett. Das Bauchfett, das wussten wir jahrelang nicht, macht eine streut bestimmte Leptine und andere Stoffe, Entzündungsstoffe aus ins Blut und führt ganz besonders in den Kranzgefäßen zu Entzündungsreaktionen und letztlich zu Verkalkung der Kranzgefäße. Und da haben wir das Problem, dass dann ein Herzinfarkt entstehen kann. Und die meisten Männer sterben an Herzerkrankungen. Also wenn wir da schon bei der Diät sozusagen, bei der Ernährung anfangen und bei der Bewegung, dann können wir schon prophylaktisch handeln und diese Haupttodesursache beeinflussen. Wir leben ja, wie Sie am Anfang, zu Anfang moderierten, 5 Jahre geringer, weniger als die Frauen. Das muss nicht so sein. Das war vor vielen, vielen Jahren nicht so. Übrigens bei den Mönchen und Nonnen ist es ja so, dass man da mal Untersuchungen gemacht hat, dass die Lebenserwartung nur um 1 Jahr auseinander liegt zu Ungunsten der Männer. Also es ist keine, sagen wir mal, fixierte Naturgesetzlichkeit, dass wir nun früher sterben müssen. Wir können wirklich was tun für unsere Gesundheit.
Also Mann kann etwas tun für seine Gesundheit, Frau natürlich auch.
Ja, natürlich.
Ja, ich habe mal ein Seminar besucht von dem Damen, den nannte man richtig schön Fitnesspapst, der Dr. Strunz. Und also war so zu dieser Zeit so ein Mensch, der sehr viel bewirkt hat. Aber das Wort Papst ist natürlich ein bisschen lustig gemeint an der Stelle, ist klar. Und der hatte so einen Dreiklang gelehrt. Einerseits, wie Sie schon genannt hatten, die Bewegung. Und da ist ja so ein kleines Kind. Oder ja, das läuft ja am Tag mehrere Kilometer. Der erwachsene Mensch eigentlich gar nicht mehr. Der ist ja im Büro und fährt noch im Auto hin und her, ist vielleicht 1 Kilometer pro Tag unterwegs, sollte eigentlich sich bewegen. Da hat er damals empfohlen, ja, eine halbe Stunde, wenn es geht, irgendwie täglich zum Laufen zu gehen oder zum Walken zu gehen. Das würde schon ganz gut helfen. Also dieses Standbein der Bewegung, das Sie auch angesprochen haben. Dann natürlich die Ernährung, die Sie angesprochen haben. Und als drittes aber dann auch das Denken, das Leben, also der Sinn dem Ganzen. Und gerade wenn Sie auch den Herzinfarkt ansprechen oder die Herz-Kreislauf-Krankheiten, Schlaganfall, auch das hat ja für mich auch viel mit Stress zu tun, mit der psychischen Seite des Menschen.
Ja, also das ist durchaus so, dass wir im Denken natürlich anfangen müssen, dass erstmal die Männer brauchen Informationen. Wir ticken ja eher so, dass wir über Überzeugungsarbeit dann unser Verhalten ändern. Ich habe das erlebt, dass Männer nach meinem kleinen Vortrag über diese Zusammenhänge mal eben 25 Kilo abgenommen haben und natürlich eine super Lebensqualität auf einmal hatten. Aber man muss auch nichts übers Knie brechen. Man muss so grundsätzlich sein Leben ein bisschen umstellen. Wir Männer trinken gern mal einen halben Liter Bier, dann müssen wir wissen, dass man immerhin 20 Minuten Fahrrad fahren müsste, um das wieder zu verstoffwechseln. Man macht ja gern mal eine Pause beim Fahrradfahren und dann müsste man aber schon wieder 20 Minuten fahren, um das wieder loszuwerden an Energiezufuhr. Eine Tafel Schokolade oder eine Tüte Nüsse, Erdnüsse, da müsste man schon fast eine Stunde Fahrrad fahren, um das zu verstoffwechseln. Und das geht mal eben als Snack zwischendurch in unsere Bilanz ein, ohne dass wir darüber nachdenken. Da müssen wir eine gewisse Sensibilität entwickeln. Wir Männer haben natürlich im Denken, wenn Sie das ansprechen, auch noch ein Problem mit unserer Aggression. Also wir ticken da auf dem Gebiet auch ein bisschen anders. Da könnte man natürlich noch was zu sagen.
Vielleicht ja, bitte.
Der Punkt mit der Aggression, wenn man sich allein die Strafgefangenen, ich habe Daten von 1997, sind ja schon ein bisschen älter, aber letztlich hat sich das sicherlich nicht geändert. Da waren sage und schreibe fast 50.000 Männer in deutschen Gefängnissen vorhanden. Und wenn man die Zahl der Frauen anschaut, die liegt nämlich unter 2000, dann ist das ein signifikanter Unterschied. Im Jugendstrafvollzug ist das noch größer, diese Unterschiede. Es fängt ja schon bei den kleinen Jungs an, dass die wesentlich mehr Probleme auf medizinischem und psychischem Gebiet haben als die Mädchen. Also wir müssen als Gesellschaft da auch einen Fokus auf unsere kleinen Jungs wieder nehmen und gucken, dass sie sich gut sozialisieren, dass sie Raum haben, sich zu entwickeln, dass sie mit ihren Aggressionen gut zurechtkommen. Da gibt es enorm Bedarf, glaube ich auch, dass wir als Christen da ansetzen, ihnen einen guten Rahmen zu geben. Wenn wir mal gucken, dass allein bei Kindern, bei Jugendlichen, die Selbstmordrate bei den Jungs um das Vierfache höher ist als bei den Mädchen. Und ganz viele andere Störungen haben die Jungs mehr. Sicher gibt es auch Störungen bei den Mädchen. Nehmen wir mal dieses Erbrechen, dieses Zwanghafte, ist bei Mädchen deutlich häufiger. Aber wenn man sich die ganzen Störungen der jungen Leute anguckt, sind die Jungs eigentlich das schwächere Geschlecht und brauchen besonderen Support, besondere Unterstützung. Wir sind natürlich als Männer, das muss man im Zusammenhang, brauchen wir natürlich auch eine Aggression, um unser Leben zu gestalten, die ganzen Anforderungen zu bewältigen, die positive Aggression, die muss positiv geleitet werden und konstruktiv. Also da brauchen wir, glaube ich, deswegen ist Männerarbeit in den Kirchen so wichtig. Da brauchen wir gute Vorbilder und Möglichkeiten, auch eine schöne Männlichkeit wieder zu etablieren und zu generieren.
Männerarbeit zum einen, also das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ich habe auch festgestellt, in den Kinderprogrammbereichen, wenn man Kinderprogramme hat, auch christliche Kinderprogramme, es gibt ganz viele Dinge, wo sich die Mädchen sehr wohlfühlen, aber die Jungs, die mit ihrem Drang zur Bewegung, mit ihrem Drang zum Spaß und so, die sitzen dann manchmal doch eher rum und sind ziemlich schnell langweilig. Also ich denke, dass Männerprogramme wichtig sind, aber auch Jungsprogramme, auch das wäre ein Plädoyer, denke ich, auch gerade für den christlichen Bereich. Und wenn wir gerade schon darüber sprechen, Sie sind ja Mediziner, aber auch christlich engagiert, Dr. Brandes, können wir das vielleicht auch gerade in Richtung vielleicht noch einer christlichen Ebene setzen? Was sagt denn die Bibel zu diesem ganzen Bereich?
Ja, wir haben ja über die Aggression von uns Männern gesprochen. Noch ein paar Daten vielleicht zur Aggression. Man hat ganz viele Studien auch auf dem Gebiet gemacht und hat geguckt, wie geht eigentlich dieses aggressive, feindselige in die Lebenserwartung ein. Man hat zum Beispiel Studenten, werdende Ärzte untersucht und mit einem gewissen internationalen Score abgetestet, wie aggressiv sie sind. Und die Wahrscheinlichkeit derjenigen, die recht aggressiv waren, diese Feindlichkeitsscore, der war relativ hoch bei denen, war mit 50 tot zu sein 7-mal höher als bei den Ausgeglichenen. Also das spricht ja schon zu uns. Man hat Herzinfarktpatienten angeschaut und geguckt, dass bei denen, die etwas gegen die Aggression und diesen schlechten Zorn sozusagen tun konnten und sich verändern konnten in ihrem Verhalten, die Rate für den zweiten Herzinfarkt um 44% runterging. Also das ist schon ermutigend, da mal zu gucken, was ist da eigentlich mit mir? Wenn Sie fragen, was sagt die Heilige Schrift, das können Sie sicherlich alle viel besser als ich, aber schauen wir mal die Geschichte von dem reichen Viehzüchter Nabal an, der fällt mir dazu ein. Nabal war ja einer, der David ziemlich brüsk abgelehnt hat, in dem Ansehen, Sinn, seinen Soldaten ein bisschen Nahrungsmittel zu überlassen und hat dann einen riesen Konflikt da vom Zaune gebrochen und sich schließlich und endlich, man muss das mal lesen, steht im 1. Samuel Kapitel 25, was er da alles erlebt hat und dann hat er sich am Ende über seine Frau geärgert und kriegt den Schlaganfall und starb. Nicht? Also Aggression kann zum Tode führen, auch Ablehnung, sagen wir mal, getrübtes Verhältnis zu seiner Frau kann auch zum Herzinfarkt führen. Da sind die Daten sehr, sehr deutlich, dass eine schlechte Beziehung auch zu seinem Lebenspartner einen ganz großen Einfluss hat auf die Herzinfarktrate und das frühe Ableben. Und letztlich ein schönes Wort aus der Heiligen Schrift, aus dem Sirach, Buch, da steht, muss ich mal überlegen, Eifer und Zorn verkürzen das Leben und Sorge macht alt vor der Zeit. Ein fröhliches Herz sorgt für guten Appetit und auch für gute Verdauung. Da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zu viel Appetit bekommt. Aber Zorn verkürzt das Leben, das kannte man schon 3000 Jahre zuvor in der Heiligen Schrift. Die Weisheit der Heiligen Schrift ist da ganz groß. Tja, da kann man sicherlich eine Menge lernen und eine Menge drüber überlegen, wie man mit seiner Aggression umgeht.
Beziehungen sind ganz wichtig im Leben eines Menschen. Sie haben es angesprochen, gerade auch die partnerschaftliche Beziehung hat eine große Auswirkung auf den Mann, wie es mit seiner Frau geht. Ich habe mal gehört, dass Küssen die Abwehr stärken soll, rein die körperliche Abwehr. Ist das richtig?
Ja, Zärtlichkeit, da gibt es ganz interessante, fast amüsante Studien, dass man geguckt hat, wie unter Stresssituationen, man hat künstlich Stresssituationen aufgebaut und die Partner, die ganz zärtlich miteinander umgingen im Vorfeld der dann in diesem Setting auftretenden Stresssituation, konnten den Cortisolspiegel, das ist so ein Stresshormon, den man im Speichel messen kann, der ging nicht so hoch wie bei den anderen Patienten oder Probanden, die nicht so zärtlich miteinander umgingen und sich nicht so unterstützt haben, so liebevoll. Da gibt es ganz viele Studien drüber, die das bezeugen und belegen. Noch gravierender finde ich fast diese Studien, die zeigen, dass die Ehe letztlich das sagt zum Beispiel die Altersforscherin Linda Wade und es gibt so eine Gesundheitswissenschaftlerin Mary Elizabeth Hughes, die in ihren großen Studien, die haben 8000 Männer und Frauen untersucht zwischen 50 und 60 Jahren und haben gesehen, dass die Ehe für fast alle Menschen ein Gewinn ist. Und wenn sie scheitert oder auseinandergerissen wird, dass es gravierende Folgen für die Gesundheit hat. Und sie kommt zum Plädoyer, die Ehe ist fast für jeden Menschen ein Gewinn. Und man kann eigentlich nur verlieren, wenn sie endet, die Ehe. Also ein Plädoyer für das Konzept Gottes, auch für unser Zusammenleben als Mann und Frau. Und eine gute Ehe und ein guter Freundeskreis und gemeinschaftliche Aktivitäten wird eigentlich so von diesen Wissenschaftlern empfohlen, als Schutz auch vor Herzerkrankungen, Diabetes, Krebs und anderen chronischen Leiden, die dann 20% häufiger bei denjenigen vorkommen, die das nicht haben. Also die Signifikanz dieser Aussagen der wissenschaftlichen Daten ist doch so hoch, dass das meines Erachtens ein richtig gutes Plädoyer für die Ehe ist.
Okay, weil das wollte ich gerade fragen, weil Sie ja vorhin gesagt haben, ein wichtiger Bereich, der den Mann auch belastet und stresst, ist eben die partnerschaftliche Beziehung. Wenn es da nicht gut geht und ich stelle mehr und mehr fest in unserer Gesellschaft, dass dann die Tendenz doch dahin geht, sich eher zu trennen, weil man denkt, dann geht es mir besser, dann fühle ich mich freier und wohler. Aber diese Erkenntnisse, die Sie gerade geschildert haben, dass es dann auch eine Scheidung ist ja ein Bruch des Lebens. Es ist ja wirklich ein schwerer Bruch der eigenen Ideale. Und auch wenn man vielleicht einen neuen Partner dann findet, ist es nicht gesagt, dass es dann einem besser geht.
Ja, also auch da haben diese, es sind ja keine christlichen Untersuchungen, sondern epidemiologische Daten, da haben die Altersforscherinnen, die ich eben schon nannte, rausgekriegt, dass es auf jeden Fall besser ist, nicht alleine zu bleiben. Der Mensch ist nicht geschaffen, augenscheinlich, für das alleine Leben. Aber an die gesundheitsfördernde Wirkung der ersten Ehe kommt auch die zweite nicht ran, rein statistisch. Also das ist ja ein Plädoyer für den Erhalt der ersten Ehe, wenn sie dann auch gut läuft. Oder dass man etwas ändert daran, wenn sie nicht gut läuft. Eine Studie, die finde ich für die Zuhörer vielleicht interessant. Man hat in London an über 9000 Beamte befragt und beobachtet über 12 Jahre und hat gefragt, wie empfinden sie das Verhältnis zu ihrer Partnerin oder ihrer Ehefrau? Und wer zum Beispiel da antwortete, ich stehe eher auf Kriegsfuß mit meiner Partnerin, Liebe ist es eher nicht, der hatte um ein Drittel höheres Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, als derjenige, der eine gute Beziehung hatte. Also fiel mir dazu ein aus der Bergpredigt, dass man nicht mal du Dummkopf zu seinem Bruder sagen sollte. Man hat immer auch einen körperlichen Einfluss, man hat sogar einen Einfluss auf die Lebenserwartung in seiner Haltung zum Menschen, mit dem man umgeht, der in unserer unmittelbaren Umgebung ist. Man kann zum Segen werden, aber auch zur Begrenzung seines Lebens. Also hat große Verantwortung, ganz besonders in der Partnerschaft. Das wird daran deutlich, an diesen Untersuchungen.
Was kann man tun für eine höhere Lebenserwartung? Das wollte ich noch ansprechen, dann kommen wir auch mit den Hörern und Hörern ins Gespräch. Was hat den Kirchenbesuch mit einer höheren Lebenserwartung zu tun, Dr. Brandes?
Ja, also man hat in einer Studie 21.000 Leute beobachtet und gesehen, dass diejenigen, die wöchentlich zur Kirche gehen, 8 Jahre länger leben als die, die nie zur Kirche gehen. Das ist zunächst mal sehr bemerkenswert. Man hat gesehen, dass bestimmte Herzerkrankungen um 50% niedriger waren bei denen, die in die Kirche gehen. Und andere Erkrankungen, auch Leberzirrhose. Nun gut, das hängt wahrscheinlich auch mit dem Alkoholgenuss zusammen. Selbstmorde und so weiter, signifikant niedriger. Also das hat einen sehr starken Einfluss. Hätten wir Medikamente, die das Leben verlängern, das müsste man hier vielleicht nochmal unterstreichen, in der Weise wie ein Kirchenbesuch, ein regelmäßiger, dann wäre das, glaube ich, Nobelpreis verdächtig, ein Medikament dieser Art entwickeln zu können. Das wäre der Renner sozusagen. Wir können die Lebenserwartung mit Medikamenten nicht um diese Größenordnung verlängern, in der Regel. Also da müsste man weiterdenken. Womit hat das zu tun? Hat das zu tun mit Glaubensaspekten, mit Gemeinschaftsaspekten? Ich glaube, mit beidem. Wir brauchen eine gute Beziehungsebene, aber wir brauchen auch diesen spirituellen Bezug zu Gott. Und es gibt eine andere große Studie, die in diesem Zusammenhang auch ganz interessant ist. Da hat man viele tausend Menschen über, glaube ich, 2 Jahrzehnte beobachtet und geguckt, wie lange lebt eigentlich derjenige, der bestimmte Gottesvorstellungen hat. Das nun nicht in extenso auszuführen, das ist eine recht komplexe Studie, aber ganz interessant, man hat verglichen Atheisten mit Leuten, die an Gott glauben. Und die hat man noch unterschieden, die an Gott glauben, in eine Gruppe, die ein negatives Gottesbild hat, also Gott als strafenden Gott eher sieht, und die andere Gruppe, die hat ein herzliches Gottesbild, Vater Gott, der mich versorgt, der um mich bemüht ist und so weiter. Da hat man gesehen, dass die ein positives Gottesbild haben, um 20 Jahre länger lebten als die Atheisten. Und die ein negatives Gottesbild hatten, die lebten sogar noch kürzer als die Atheisten. Also so signifikant geht das eine in die Lebenserwartung, was ich für ein Verhältnis zu Gott habe, wie ich ihn kennengelernt habe, also wie ich mit ihm lebe täglich, wie das eingeht in mein Leben. Dann hat man mal geguckt, wie die Fußballfans, die haben ja auch einen Gott, den Fußballgott. Ist das also, die Frage steckt dahinter, ist es egal, welchen Gott ich da so im Visier habe? Und da sah man, dass die Fußballfans circa ein Jahr weniger leben als die Durchschnittsbevölkerung. Also es hängt schon ab, welchen Gott ich da im Visier habe. Hochinteressante Studie, die ein Epidemiologe in die wissenschaftliche Welt eingebracht hat. Sehr bemerkenswert.
Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Urologen Dr. Volker Brandes zum Thema Männermedizin. Was kann man tun für eine längere Lebenserwartung? Und die Leitungen laufen heiß. Grüß Gott, Herr Michael Hofbauer aus Beiersdorf. Grüß Gott.
Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich bin Ihr treuester Hörer aus der evangelischen Gemeinde. Ich möchte Radio Horeb auch in Zukunft stark unterstützen. Mein Problem ist im Moment, ich habe ja immer diese schweren Körpersymptome, also auch in partnerschaftlichen Beziehungen da auseinandergegangen, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich ständig ein schweres, kleines, aber schweres Holzkreuz mit mir rumschleppen muss. Also es wirkt sich so stark körperlich auf mich aus, dass ich das Gefühl habe, ich mag gar nicht in meinem Körper sein. ich kann mich damit gar nicht mehr identifizieren und habe überlegt, wie kann ich das am besten betäuben? Und dann habe ich dran gedacht, wie hat es Jesus gemacht? Also damals gab es auch Heilkräuter. Er hätte sein Leid ja irgendwie durch Kräuter auch mildern können, ja, und hätte genauso am Kreuz sterben können. Er ist aber voll bewusst in seiner geistigen Klarheit in den Tod gegangen. Gut, jetzt sind wir keine Übermenschen. Wir können jetzt nicht Jesus da jetzt so nacheifern. Aber es ist so, dass ich also dieses Gefühl, was vorhin angesprochen wurde, fand ich sehr interessant. Wo die ärztliche Kunst aufhört, da hilft der Glaube. Also ich sehe mich im Moment eher als theoretischen Christen und trotzdem habe ich Dinge erfahren durch den Glauben, die mir doch helfen, ruhiger zu werden. Das heißt, wir müssen jetzt nicht dauernd nur kämpfen gegen unsere Körpersymptome und drauf hören, sondern das ein bisschen ein Stück weit wenigstens abgeben lernen. Ja, ich rede jetzt wieder ganz toll, aber ich kann es selber auch noch nicht machen. Und da bin ich dafür, dass man wirklich eine Mischung findet, eine gesunde aus Kräutern, Pflanzen, chemischen Mitteln, aber auch dem Glauben. Die chemischen Mittel können ja immer nur eine Stütze sein im Augenblick, wo wir jetzt, sagen wir mal, das Kreuz ein bisschen erleichtert bekommen, dass uns jemand tragen hilft. Aber meine Verzweiflung ist eigentlich sehr, sehr groß. Ich möchte mich da nicht verzetteln. Ich möchte versuchen, mich nicht durch andere Stimmen beeinflussen zu lassen, sondern allein auf den Glauben zu hören, und den habe ich ruhig zu verlieren. Und jetzt ist die Frage, in welchem Verhältnis sollte diese Mischung aus diesen, sagen wir mal, Medikamenten, die uns unser Leben erleichtern, und dem Glauben sein?
Herr Hofbauer, ich danke schon mal ganz herzlich für den Anruf. Tolle Frage. Es geht um dieses Spannungsverhältnis von Medizin und auch Gebet und Glaube und der ganze Bereich. Das bringt es wunderbar zusammen. Da wissen Sie sicher was zu sagen, Aha. Herr Brandes.
Also ich versuche eine ganz kleine Antwort nur. Ich glaube, dass wir, Sie haben, Herr Hofbauer hat ja auch diesen Begriff ganzheitlich gebracht. Wir müssen schon gucken, was ist eigentlich mit unserem Körper. Diese Körpervergessenheit, also dass man den Körper irgendwann mal abhakt, weil man verloren hat gegen die Gewichtszunahme und andere Dinge. Da muss man ermutigen, auch derjenige, der im Alter anfängt, die Stimme klang jung, aber möglicherweise hören uns ja auch viele betagte Männer zu. Es lohnt sich, körperlich doch wieder aktiv zu werden. Das zum einen. Natürlich muss man, wenn man jahrelang nicht irgendwie aktiv war körperlich, also keinen Sport getrieben hat, vorher mal zum Internisten gehen und ein Belastungs-EKG machen, ob man überhaupt Sport treiben darf. Aber wenn wir von Sport sprechen, dann spreche ich auch nicht davon, dass man jetzt große Leistung bringt, sondern es muss ein Wohlfühlsport sein. Wir brauchen nicht mal ins Schwitzen zu kommen. Es gibt neuere Erkenntnisse, dass eine leichte Bewegungsförderung, die nicht zum Schwitzen führt, eigentlich ganz großartige Effekte hat auf unseren Körper. Wir spüren ihn wieder, das wäre eine Antwort für Herrn Hofbauer. Man spürt den Körper wieder, hat einen anderen Zugang. Er gefällt uns vielleicht auch wieder in seiner Leistungsfähigkeit, die deutlich zunimmt. Die Gebrechlichkeit kann also beeinflusst werden, auch bei etwas älteren Patienten und Hörern. Dann ist die Ernährung, ist ja auch klar, haben wir viel drüber gesagt. Der geistliche Aspekt, den halte ich für ganz wichtig. Wir sehen an den vielen Menschen, die hier in die Praxis kommen, dass sie Wurzeln in der Kindheit hatten von ihrem Glauben. Das Leben hier im Norden sind die Menschen ja nicht so große Kirchgänger. Aber als Kinder hatten sie häufig doch noch irgendwas, was da gesät wurde. Und zum Teil ganz köstliche Sachen. Und die brechen in der Not auf. Also die Not ist immer auch eine Chance zu sehen, Christus ist ja ganz nah bei uns in der Not. Also wenn man sich so fühlt, wie Herr Hofbauer Sie das auch eben dargestellt haben, dann darf man gewiss sein, Christus ist gerade bei uns gebrochenen Menschen. Ja, wir wissen das. Wann habt ihr uns denn besucht, fragen die Schafe vor dem Gerichtsstuhl Gottes, und Gott sagt, alles, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Also er identifiziert sich mit unserem Leid, mit unserer Isolation, mit unserer Einsamkeit, mit unserer Not, mit unserem Hunger. Und ich glaube, dass wir diese Gottesbilderfahrung, er ist uns nah, und seine Zusage ist da, dass er mit uns auch in dieser nicht so schönen Phase des Lebens, wo wir halt mit Krankheiten konfrontiert sind, ganz nah dabei ist, uns zu tragen. Also dieses Tragende, er trägt uns da und er will unser Bruder sein. Ich habe es ja ganz häufig, dass die Patienten in der Phase, wo die Emotionen auch ein bisschen runtergehen, wo die depressiven Stimmungen kommen, wenn man krank ist, dann auch geistig die Konsequenz gezogen wird, Gott hat mich wohl verlassen. Und das ist nicht richtig. Also die Aussage der Heiligen Schrift ist gerade ganz anders. Sie sagt, gerade da bin ich da. Ich identifiziere mich so sehr, dass alles, was dir als meinem geringsten Bruder getan wird, mir getan wird. Also das ermutigt mich zu sehen, Christus ist gerade da gegenwärtig. Und das hat ja auch was mit uns als Ärzten zu tun. Nicht wir bringen, wenn wir gläubig sind, Christus zum Kranken, sondern Christus begegnet uns mit dem Kranken zusammen. Wir finden ihn bei dem Kranken. Also das macht, glaube ich, Mut auch zu sagen, Herr, ich möchte viel mehr, wenn wir mal einen kurzen Seitenblick noch auf den verlorenen Sohn machen, er wird ja umarmt. Ganz schmutzig, wie er ist, ganz gebrochen, wie er ist, wahrscheinlich war er auch nicht mehr gesund. Und der Vater herzt ihn erstmal. Das ist also dieser Gestus Gottes. Und ich glaube, dass wir uns als Männer, die wir emotional manchmal ein bisschen verschüttet sind, einfach von Gott mal so richtig umarmen lassen, vom Vater, von Jesus Christus. Ach, und dann gibt's sogar noch einen Kuss von Gott, was auch immer das bedeutet. Darüber könnte man ein bisschen meditieren.
Ein Kuss tut gut, auch der Kuss des Vaters dem Sohn gegenüber. Das ist sicher auch ein schönes Bild für den Glauben. Und ein Satz, der Herr Hofbauer gesagt hat, die Medizin hört da auf, wo der Glaube anfängt. Das finde ich fast eher, also ich würde es gern mehr zusammenbringen, weil ich stelle oft fest, wenn dann jemand gläubig ist und sagt, ich vertraue auf Gott, dann kann ich keine Medikamente mehr nehmen. Oder ich finde, man muss irgendwie beides, muss ineinander greifen.
Ja, das ist absolut, das unterstütze ich, Herr Klose. Wir sagen ja gerade, also die Patientengottesdienste haben ein Element, wie hat Glaube und Medizin geholfen? Wir brauchen, also wenn einer bettlägerig ist, braucht er eine gute Pflege. Dann ist der Po wund, wenn er ein Inkontinent ist. Der muss gut gepflegt werden. Da müssen Salben her, da muss eine Reinlichkeit da sein. Da müssen liebevolle Begleiter da sein. Da muss die tägliche Hand der Pflege da sein. All das ist ganz wichtig. Nur wenn das gut funktioniert, kann ja das Geistliche auch wirken. Das ist eine Ganzheitlichkeit. Nehmen wir den barmherzigen Samariter, der hat natürlich aus geistlicher Haltung gearbeitet. Aber was hat er alles gemacht? Er hat transportiert den Verwundeten, den Halbtoten, er hat Pflege bezahlt, er hat Pflege organisiert, da war Ganzheitlichkeit dran. Und er hat Öl und Wein in die Wunde gegossen, ein geistliches Bild sicherlich auch, aber auch Desinfektion, Wundversorgung, Know-how, alle Faktoren sind da wichtig, denke ich.
Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Grüß Gott, Herr Ahmed aus Wien.
Genau, ja, grüß Sie. Und zwar, es geht darum eigentlich, ich wollte mal fragen, ich habe ja vorher die Statistik gehört über die Verheirateten. Das ist, wenn man aus erster Ehe zum Beispiel, also wenn man in erster Ehe ist, dass da das Gesundheitspotenzial am höchsten ist, sag ich mal. Und bei mir ist die Situation zum Beispiel so, dass mein Vater ein Inder ist und natürlich einen ganz anderen Glauben hat. Und und er hat in zweiter Ehe erlebt und er auch richtig ein Top-Manager ist, das heißt, dass er da auch Herzinfarktgefahr hat, ne? Und da wollte ich fragen, wie der Bezug dann einfach ist, ob er dann auch sagen kann, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine andere Religion habe, dass ich dann auch dementsprechend länger lebe, wenn ich die praktiziere, ne?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich denke, dass wir hier nicht moralisch, ethisch jetzt Äußerungen machen, in zweiter Ehe ist das so und so zu beurteilen. Gott fängt immer wieder neu mit uns an und er kann auch auf schiefer Bahn gerade schreiben. Also Gott kann Wunderbares tun, da haben wir ja noch einen ganz anderen Einfluss, aber die großen Zahlen sprechen eben dafür, dass der größte Gesundheitseinfluss, wenn es um Beziehungen von Mann und Frau geht, die Ehe mit sich bringt, besten Benefit mit sich bringt. Unethisch ist es zu fragen, wie sind die unterschiedlichen Religionen in ihrer, also Gebet in unterschiedlichen Religionen, wie wirksam ist das? Es gibt ja durchaus Fragen, wie geht Spiritualität in die Gesundheit ein, aber man würde nicht fragen, wollen wir jetzt mal die Religionen miteinander vergleichen? Aus Respekt vor den anderen Religionen tun wir das wissenschaftlich nicht. Aber trotzdem, wir wissen natürlich, Christus ist die Wahrheit, das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da wissen wir, wo wir uns hinwenden können. Das ist für uns ja klar, dass er die Quelle des Lebens ist. Und ich glaube, da kann man nur in großer Barmherzigkeit für den Vater beten und sagen, Herr, offenbare dich in deiner ganzen Liebe diesem Mann. Ja, das würde mir dazu einfallen.
Mhm. Herr Amitz, so weit beantwortet, ist natürlich ein weites Feld, aber ist es die Richtung, wo Sie gedacht haben, oder?
Richtig, genau. Und da muss ich noch fragen, natürlich, wie Sie gerade auch vorher angesprochen haben, man kann auch für den anderen jetzt beten irgendwie, ne? Also auch wenn der jetzt eine andere Religion hat zum Beispiel, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Ja, okay. Mhm.
Herzlichen Dank für den Anruf. Alles Gute für Sie und Ihren Vater.
Danke.
Und wir haben den Herrn... Grüß Gott, Herr Feldmann aus Kassel, hallo.
Ja, grüß Gott, Feldmann Kassel. Mir ging es noch von zwei Punkte einzubringen. Einmal recht schönen Dank für die Ausführungen. Ich habe also festgestellt, wenn ich als Behinderter mich um Menschen kümmere, die noch behinderter sind als ich, und die gibt es, mein Frauchen schon mal und andere auch, dann merke ich, dass mir das gesundheitlich hilft, weil dann dieses Verhältnis Seele und Leib zueinander kommt. Das heißt, die Seele stärkt dann den schwachen Leib. Und dann habe ich festgestellt, die Medizin der heiligen Hildegard, die ja vom Papst anerkannt worden ist, als von Gott in irgendeiner Form geoffenbart, hilft mir auch. Mir helfen die Hildegard-Medikamente sehr. Und natürlich dann das Leben in Gott, der Barmherzigkeitsrosenkranz täglich und der ganze Psalter. Und was mir auch hilft, richtig Opa zu sein. Ich habe mir von Gott eine Patenfamilie schenken lassen, für die ich richtig Opa sein darf. Ich darf natürlich nicht genau sagen, wie, das hat ja der Heiland verboten, das dürfen wir nicht. Aber es ist schon einiges an Dingen dran, die man da nicht nennen darf. Und die sind heilfroh, wenn sie die dann immer bekommen. Und die merken auch, das kommt nicht von mir, das kommt vom Heiland. Der Heiland gibt mir die Gnade, die Dinge zu tun, die man da nicht so laut sagen darf. Und dadurch kommt dann, dass das Enkelkind Religion eins hat, dass sie ein Haushaltigtum hat, obwohl sie evangelisch ist. Da steht die Gottesmutter, da steht das Barmherzigkeitsbild. Und da merke ich, wie die aufblühen dadurch, dass hier das geschieht, was der Heiland will. Also ich kann nur sagen, für die älteren Männer werden sie Opa. Werden sie Opa, lassen sich von Gott eine Patenfamilie zuweisen. Wie schön ist das, wenn ich mit Bibero hoffentlich haut das mit der Lehrstelle hin im Herbst. Wie ist der Schulabschluss? Der wird wahrscheinlich, na sehr gut nicht, aber gut wird er. Und wie ist das dann, dass er mit der Lehre zurechtkommt? Da bin ich doch dauernd am Beten. Ich lebe praktisch mit der Patenfamilie mit. Das ist einfach herrlich. Dafür möchte ich mal werben. Das merke ich auch, da werde ich gesunder. Ich werde innerlich einfach gesunder dadurch.
Ja, das ist doch toll. Ich weiß nicht, ob ich das schon angesprochen habe. Die soziale Isolation ist ja so ein Gegenpunkt zu dem, was Sie gerade sagen. Sie haben so eine schöne Integration in die Familie und das Herz des Großvaters ist voll mit Liebe aus seinen Enkeln gegenüber. Ich glaube, das macht was mit unserer Gesundheit. Wir wissen zumindest das Gegenteil, dass die soziale Isolation, da gibt es ja auch Studien, das Sterberisiko verdoppelt. Lebt jemand isoliert, hat er ein doppelt so hohes Risiko, frühzeitig zu sterben, wie jemand, der gut integriert lebt. Also man kann sagen, das Konzept Gottes, dass er uns in die Gemeinschaft stellt, in die Gemeinde stellt, ist ein ideales Konzept für uns Menschen. Letztlich klang aus diesem Beitrag auch so viel Optimismus, so viel Lebensfreude. Wenn man sieht, dass es auch in Bezug auf das Gegenteil von Lebensfreude, in Bezug auf den Pessimismus Daten gibt, dann wird auch deutlich, gibt Christus uns den Impuls der Hoffnung auf ein Leben mit ihm, was Sinn macht, dann brauchen wir nicht pessimistisch zu sein in allen Lebenslagen. Wir können sicherlich mal ins Straucheln kommen und Phasen haben, aber dann können wir uns auch ermutigen lassen. Die pessimistischen Männer in einer Studie, da hat man 25 Männer beobachtet, jahrelang, die einen Herzinfarkt hatten, wie es weiterging mit ihnen. Da waren nach 8 Jahren von diesen 25 Männern 21 gestorben. Und von den optimistischen Männern, die man verglichen hat mit diesen, waren von 25 optimistischen Männern nur 6 gestorben. Also das heißt also, wenn ich mein Herz auch dem Glauben öffne, komme ich in neue Hoffnung, kann den Pessimismus verlassen sozusagen als Lebenskonzept und zu einem fröhlichen Menschen werden, der in der Hoffnung lebt. Und ich glaube, das ist ein zumindest sehr ermutigende Richtung, die wir ansteuern können. Auch als Christen haben wir da eine große Chance.
Sagt Dr. Volker Brandes, er ist praktizierender Urologe in Hamburg, er engagiert sich bei Christen im Gesundheitswesen und er veranstaltet Patientengottesdienste auch in Hamburg. Mit ihm sprechen wir heute über das Thema, was kann man tun für eine längere Lebenserwartung? Und aus Kassel ruft uns der Herr Wismar an. Grüß Gott.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Carsten Wismar, komme aus Göttingen und habe eine Frage. Und zwar, es geht einfach darum, also meine Problematik ist die, dass ich also somatisch, also körperlich ziemlich krank bin. Also erstmal vorweg, ich bin alkoholkrank, bin aber zurzeit trocken, aber trotzdem habe ich mehr Krankheiten erfahren. Und zwar jetzt sind es Nierensteine. Ich fange jetzt langsam an, so ein bisschen Angst über meine Gesundheit oder zu bekommen. Mein Glaube zu Christus ist ganz intensiv. Ich bin in der Gemeinde Maria Frieden, also in eine Gemeinde aus Göttingen, stark involviert und Kantor und nebenbei. Bin ich jetzt operiert worden an beiden Beinen. Beide Beine sind zugewiesen, also Gefäßverkalkung, mussten operiert werden. Hinzu kommt, dass ich Epileptiker bin, einen Hirntumor hatte, der operiert wurde. 93, jedenfalls sind einige, viele Dinge gewesen, wo ich dachte, ja, das sind, ja, vielleicht, Sie sagten das schon mal, vielleicht so ein bisschen Strafen oder sagen wir mal Konsequenzen des falsch Verhaltenden oder so. Und jetzt weiß ich einfach nicht, wie soll ich jetzt mit meinen Krankheiten jetzt noch umgehen, die ich jetzt noch erlebe, soll ich sie so auffassen als Prüfung oder ja, ich bin so ein bisschen hilflos, muss ich sagen.
Ja, das ist ja ein großes Thema, was ich kenne von meinen Patienten, dass man immer wieder in diese Situation des Schuldgefühls, was einen runterzieht, hineinkommt. Sicherlich haben wir Verantwortung für unser Leben, das ist das eine, aber das andere ist der gnädige Gott auf der anderen Seite. Und ich denke, dass wir vielleicht ganz stark als Christen diese Seite des Christentums wieder ins Licht bringen müssen, dass der lebendige Gott, ich hatte ja den verlorenen Sohn angesprochen, zunächst einmal gar nicht die Vorwürfe formuliert, gar nicht Vorwürfe formuliert eigentlich, nicht mal abwartet, was der Sohn da sagen kann, sondern ihn erstmal in den Arm nimmt. Also dieses Gottesbild hilft, glaube ich, auch unserem Anrufer, hilft mir zumindest, wenn ich mit meinen Grenzen zu tun habe, auch mit meinen Schwächen, mit meinen Sünden, dass ich weiß, ich darf in den Armen Gottes heil werden. Dort, wo der Vater dann auf einmal, wir sehen ja diesen Patriarchen, der auf einmal sagt, bringt schnell das den Mantel her. Der Herr, so will Jesus hier im Beispiel sagen, hält es gar nicht aus, dass es uns so geht, sondern sagt, komm, die Würde ist ihm genommen worden, die muss er wieder haben. Der Mantel steht ja dafür. Also wenn man das in diesem Beispiel des Gesagten eben einbringt, das Kleid der Würde will Gott, da hat es ganz eilig mit uns wieder schenken. Das macht uns heil. Und dann legt er auf die Wunde was wir vorhin schon gesagt haben, seinen Kuss. Also das, was übel riecht. Wir sehen es ja bei unserem großen Vorbild Franziskus von Assisi, wie er auf einmal die Liebe hatte zu diesen Leprakranken. Diese Liebe kommt ja direkt aus dem Herzen Gottes. Und Gott hat sie mit uns. Dort, wo es übel riecht, dort, wo es wund ist, dort setzt er seinen heilenden Kuss drauf und sagt, mit dieser ungeraden Linie deines Lebens fange ich an, gerade zu schreiben. Also eine unheimliche Ermutigung, die uns dort vom Vaterherzen Gottes erreicht. Das finde ich so wunderbar. Also jemand, der auch gebrochen lebt, wir sind alles gebrochene Schöpfungen, ja, wir leben nicht im Paradies hier. Der eine hat einen größeren Last zu tragen als der andere, aber mit diesen Lasten will Christus sein Reich bauen. Mit dieser gebrochenen Kirche, dieser unvollkommenen Kirche insgesamt, ich spreche von der gesamten Christenheit, macht Gott seinen Weg. Und das ermutigt mich. Dann bin ich dabei. Gibt es einen Gott der Liebe, wovon wir alle überzeugt sind, dann nichts wie hin. Ja, das ist so der Slogan, glaube ich, den wir vielleicht auch über diese Sendung aussprechen dürfen. Wir dürfen in die Vaterherzen, in den Vaterherz und in die Arme Gottes kommen und dort heil werden. Zumindest war das die Erfahrung des jüngeren Sohnes in diesem wunderbaren Beispiel, Lukas 15.
Der verlorene Sohn. Sehr praxisbezogen, muss ich sagen. Also ich nehme es sehr ernst. Das Evangelium nehme ich sehr ernst. Und wenn Jesus das und das sagt, egal ob als Beispiel, als Gleichnis, das ist mir egal. Ich versuche wirklich, es so auch so zu denken. Und kommt manchmal bei mir so ein bisschen, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, so ein bisschen die Angst, mache ich auch das richtig? Denn ich verlasse mich auf Christus. Ich weiß, Christus ist nicht vis-à-vis. Ich kann ihn jetzt nicht anfassen. Aber ich bin nicht einer, der in den Evangelien kommt und sagt, er fasst mich an und dann ist alles gut. Er benutzt oder Gott benutzt uns, Fachmänner, ich helfe dir. Also er benutzt sie quasi als Werkzeug. So dachte ich eigentlich, ist das. Das bedeutet, ich soll nicht kritisch werden hier gegenüber den Ärzten oder so, sondern ich verlasse mich auf Christus. Ja,
ja, das ist schön gesagt. Wir sind ja alle auf dem Wege, alle sehr unvollkommen und bedürfen allesamt eines gnädigen Gottes. Und da wir ihn haben, brauchen wir nicht diesen perfektionistischen Druck zu haben, dass wir irgendwie was abliefern müssen, ihm gegenüber, was perfekt ist. Das können wir sowieso nicht. Wir sind eingeladen, mit ihm auf dem Weg zu sein, brauchen ganz viel Vergebung. Das wäre vielleicht noch ein wichtiger Punkt in dieser Sendung. Ich glaube, dass in dieser Gesellschaft dieser Blick auf die eigene Schuld auch nicht mehr besteht. Wir sind da ein bisschen spirituell blind geworden. Ich beziehe das jetzt auf das allgemeine Thema Schuld, jetzt nicht individuell auf Sie bezogen, aber trifft uns Männer insgesamt. Wenn wir da wieder einen Zugang haben und der Sohn, dem war das auf einmal in der Nähe des Vaters, je näher er zum Vater kam, immer deutlicher, ich habe da auch eine Menge Schuld, die vergeben werden muss. Und wir als Christen haben diese große Freude, dass Gott uns Schuld vergibt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das Evangelium wieder anfangen zu genießen, jeden Tag neu und in diesem Genuss auf Christus zu schauen, der uns anrührt. Und ja, die alten Väter, die haben das Abendmahl als Pharmakon Athanasias bezeichnet, als Medikament der Unsterblichkeit. Christus reicht uns Wein und Brot, damit wir leben können. Da steckt natürlich die ganze Passion, das ganze Opfer, dass Christus eben uns, unser Elend, unser Leid, auch unseren Schmerz auf sich nimmt drin. Und wenn wir dieses Pharmakon Athanasias in der Eucharistie zu uns nehmen, dann wissen wir, Christus begegnet uns und trägt mit und führt uns ins ewige Leben hinein. Das ist die Anrührung Gottes in unsere tödliche Wunde unseres Lebens. Ja, wenn wir das, klingt fast pathetisch, aber das ist die Botschaft, die mich froh macht. Und ja, das kann man nicht laut genug sagen. Ne?
Ich bin aber auch dankbar für den Anruf von Herrn Wismar, gerade auch in Richtung, weil er dieses Thema Suchtproblematik angesprochen hat. Denn es ist tatsächlich dann ja so, man erfährt Liebe Gottes, man erfährt Vergebung, aber natürlich der Körper ist immer noch in einer gewissen Weise gefangen. Ich habe mich gefreut, wie er gesagt hat, dass er zurzeit trocken ist und ich bete und wünsche, dass es erhalten bleibt. Aber es ist natürlich dann, wenn der Körper schon belastet ist, geschädigt ist, auch die Psyche dann ja auch schon etwas abbekommen hat, dann ist ja der Weg auch nicht einfach mit dem Fingerschnipp wieder hinzukriegen, sondern das ist ein langer Weg. Auch da wird wahrscheinlich auch das ganze Programm sein in Richtung auch Bewegung, in Richtung Ernährung, in Richtung Gemeinschaft, ja. Ganz all diese Dinge, die wir besprochen haben, oder?
Ja, bestimmt, das denke ich.
Dr. Brandes, wir kommen zum Ende unserer Sendung. Wollen Sie noch einen bestimmten Punkt, der Ihnen vielleicht noch nicht ganz so beleuchtet ist, ansprechen, was Sie sagen, was für Sie noch wichtig wäre?
Also ich, das ist nur ein kleiner Punkt, aber ich habe ja immer mal Kontakt zu Ihrem Sender und ich freue mich, dass es Radio Horeb gibt, höre das auch gerne und freue mich, dass wir doch als Christen präsent sind in diesem Land. Ich habe große Hoffnung, dass hier noch wirklich etwas passiert, auch in unserer Gesellschaft, denn der Hunger, der ist so stark da nach einer Begegnung mit dem lebendigen Gott, sodass mir Patienten häufig rückmelden und sagen, wenn das Christentum so ist, wenn es einen liebenden Gott gibt, ja dann, das wusste ich gar nicht. Also wir haben da einen Auftrag, Sie haben einen tollen Auftrag, den Sie wunderbar erfüllen. Ich wünsche Gottes Segen auch dazu, auch den Hörern aus Hamburg, aus dem sonnigen Hamburg, einen herzlichen Gruß. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein durfte bei dieser Sendung.
Ganz herzlichen Dank, Dr. Volker Brandes, für diese Sendung. Und Sie haben uns doch einiges mitgegeben, was man tun kann für eine längere Lebenserwartung. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Liebe Hörer und Hörer, diese Sendung ist aufgezeichnet worden. Wenn Sie möchten, können Sie eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb, vielleicht um sie nochmal anzuhören oder auch an andere weiterzugeben. Sie können den CD-Dienst von Radio Horeb erreichen vormittags von 9 bis 12 Uhr und nachmittags von 13 bis 16 Uhr, außer freitags dann nicht und am Mittwoch auch bis 18 Uhr. Sie wissen, wir sind ein spendenfinanzierter Sender und wenn Sie uns dann auch helfen, wenn wir Ihnen CDs oder Material verschicken und auch da wieder mit Ihrer Spende entgegenkommen, ist es natürlich wünschenswert und toll, auch gerade in Anbetracht, dass wir jetzt auf DAB Plus ausgeweitet worden sind und das natürlich auch mit entsprechenden Dingen verbunden ist, aber Sie tragen uns mit und das ist wunderbar. Vielen Dank. Sie können diese Sendung auch nachhören im Internet unter www.horeb.org. Dort unter Podcast die Rubrik Lebenshilfe mit dem heutigen Datum, da die Sendung nochmal nachhören. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten über Radio Horeb oder diese Sendung, können Sie sich gerne an den Hörerservice wenden. Wir versenden ein Programmheft, wenn Sie das gerne möchten, können Sie das dort anfragen und diesem Programmheft können Sie natürlich auch alles Weitere entnehmen. Ich freue mich, dass Sie uns zugehört haben und bedanke mich auch nochmal für die Anrufer, die in der Sendung angerufen haben, die Sendung auch bereichert haben. Und ich hoffe, dass diese Sendung Ihnen auch ein bisschen Erkenntnis gebracht haben oder Anregungen, was Sie, ob Mann oder Frau, ganz egal, auch für Ihre Lebenserwartung tun können. Das würde uns natürlich freuen, wenn das ein bisschen dabei war. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich verabschiede mich, Ihr Bodo Klose.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.